Worte aus der Heiligen Schrift, aus Psalm 82. Ein Psalm Asafs. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht. Wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Frevler begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und Bedürftigen verhelft zum Recht. Rettet den Geringen und den Armen, befreit ihn aus der Hand der Frevler. Sie wissen nichts und verstehen nichts, im Finstern tappen sie umher, es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesprochen, Götter seid ihr und Söhne des Höchsten allesamt. Doch fürwahr, wie Menschen sollt ihr sterben und wie einer der Fürsten fallen. Steh auf, Gott, richte die Erde, denn dein Eigentum sind die Nationen alle. Ein Psalm Asafs. Meine Predigt heute hat einen starken Hauptfokus auf die Götter in diesem Psalm, wer sie sind und was ihre Aufgabe ist. Aber trotzdem möchte ich auch den ganzen Psalm durchgehen und sage deshalb ein paar Worte gerade zu diesem Einleitungsvers, ein Psalm Asafs. Ich habe in den 150 Psalmen 12 von Asaf gefunden und 11 stehen hier alle nacheinander. Das finde ich speziell. Sie eröffnen das dritte Buch innerhalb der Psalmen, alle 150, die sind nochmals so in 5 Bücher unterteilt. Das dritte beginnt mit diesen 11 Asafs Psalmen. Und zwar ist das Psalm 73 bis 83. Es macht durchaus einen Unterschied, wenn man die einmal am Stück durchliest. Wir sind uns ja gewohnt, ich mache das selbst auch so, gerne mal einen Psalm aufs Mal zu lesen. Aber auch das Psalmenbuch, obwohl es das längste der Bibel ist, hat eine andere Aussage, wenn man es ganz durchliest. Bei diesen 11 Asaf-Psalmen ist der erste und der letzte der Rahmen und dann sind noch 9 dazwischen. Von diesen 9 wiederum steht der Psalm 78 genau in der Mitte. Das ist mit Abstand der längste von allen. Man kann also auch da ein bisschen eine Struktur erkennen. Vom Thema her dreht sich bei Asaf, bei diesem Psalmen, sehr viel um das Thema Gerechtigkeit. Warum geht es gottlosen Menschen teilweise so gut? Warum andererseits wird Israel, das auserwählte Volk, bedrängt von den umstehenden Völkern? Und warum gibt es sowohl in den anderen Nationen als auch in Israel Unterdrückung und Ausnutzung der Armen und Schwachen? Gott wird in diesen Psalmen als Richter angerufen. Gott, schweige nicht, steh auf gegen deine Feinde, mache etwas für die Armen und gegen die Ungerechtigkeit. Und zu diesem Thema Gott als Richter bildet der Psalm 82 einen Höhepunkt. Es ist auch von diesen 9 Psalmen innerhalb des Rahmens der letzte, also der Abschluss von diesen 9. Und hier wird Gott beschrieben als Richter nicht nur über Menschen, sondern auch über Götter. Und wer eben diese Götter sind, darauf kommen wir gleich. Jetzt im Psalm 82 bilden Vers 1 und 8 wieder einen Rahmen. In Vers 1 und 8 spricht Asaf, beziehungsweise wir sprechen, wenn wir den Psalm beten. Vers 1 beschreibt die Situation, auf die sich die Bitte am Schluss richtet. Im 8. Vers steht dann eine Bitte. Vers 1 beschreibt die Situation. Und dazwischen jetzt die Verse 2 bis 7, das ist alles eine Rede Gottes. Das ist ja auch etwas Faszinierendes bei den Psalmen. Es ist Gottes Wort an uns, das wir wiederum an ihn richten können. Und teilweise wird dann aber wieder Gott zitiert darin. Ja. Und es bleibt interessant, denn der erste Vers jetzt ist wirklich eine Knacknuss. Was ist das eine Versammlung, in der Gott hier steht? Wir haben gehört, Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht. Nur ein kleiner Hinweis, die Schlachterbibel, falls ihr eine solche habt, dort ist Götter übersetzt mit Mächtige, aber das ist eine sehr undeutliche Übersetzung und alle anderen deutschen Bibeln, die haben wirklich Götter dort. Gerade jetzt in dem Zusammenhang möchte ich euch noch einen Text dieses Psalms austeilen. Ihr könnt das durch die Reihen geben und ein Blatt behalten. Vielleicht können Paare auch eins zusammennehmen, damit es sicher genug hat für alle. In dieser Übersetzung jetzt von Psalm 82 wurden ein paar hebräische Begriffe stehen gelassen. Ihr seht dann, warum. Ich habe sie aus dem sehr guten Psalmenkommentar von Beat Weber, einem Schweizer. Ja, das ist selten, aber es gibt auch sehr gute Theologen, ein paar wenige, die aus der Schweiz kamen. Ich bin ja übrigens auch mit einer Zürcher Bibel hier, die auf die Reformation in Zürich und Huldrych Zwingli zurückgeht. Also, ich sage ein paar Worte zu diesem Blatt. Es ist sehr streng strukturiert, mit immer bei jedem Vers A und B, einmal noch C. Das macht es einfach schön übersichtlich. Aber dann seht ihr ein paar Wörter dann, die auch in Klammern doch übersetzt sind. Und ich gehe darauf gleich etwas ein. Am Anfang heißt es Elohim. Und vielleicht kennen ein paar von euch dieses Wort schon. Im Alten Testament wird Gott in aller Regel so bezeichnet, wenn in der deutschen Bibel einfach Gott steht. Dann ist das hebräische Wort in der Regel Elohim. Nun wissen ein paar wenige vielleicht auch, dass dieses hebräische Wort eigentlich eine Pluralform ist. Der Ausdruck Elohim kann auch für andere Götter stehen, aber auch für den einen Gott Israels. Und was nun gemeint ist, das erkennt man dann jeweils an der Verbform. Beispielsweise hier heißt es, Elohim steht, das Verb steht, steht im Singular. Und dann ist klar, dass es nicht mehrere Götter sind. Genau gleich ist das zum Beispiel im ersten Vers der Bibel. Am Anfang schuf Einzahl Elohim. Also nicht es schufen die Götter, sondern es schuf Gott. Aber es gibt auch die Plurale, gerade auch in diesem Psalm hier sogar. Wir sehen das. Nämlich heißt es, dass Gott inmitten der Götter Gericht hält. Dieses Götter, also bei 1b, ist auch Elohim. Aber es macht viel mehr Sinn, wenn das mehrere sind, weil Gott kann ja nicht inmitten von Gott stehen. Deshalb hier Götter. Ebenso ist es im Vers 6 eindeutig plural. Dort sagt Gott, Elohim seid ihr. Auf Hebräisch einfach Elohim, ihr, aber das Wörtchen ihr, dieses Pronomen, ist im Plural und deshalb ist es auch wieder klar, dass es nicht Einzahl, also nicht ein Gott ist, sondern mehrere. Noch ein letzter Hinweis, wieder im ersten Vers, da heißt es, dass Gott in der Ratsversammlung Els steht und dieses El ist nochmals ein anderes Wort für Gott, das seltener gebraucht wird im Alten Testament, aber auch einfach für Gott steht. Nun, jetzt stellt sich die große Frage, was sind das für Götter, in denen Gott da steht und Gericht hält? Und dazu gibt es grundsätzlich zwei Interpretationen. Ganz einfach, entweder es sind Menschen oder es sind übernatürliche Wesen. Also die einen sagen, die Götter sind eigentlich Menschen, die anderen sagen, es sind übernatürliche Geschöpfe. Und das zweite leuchtet mir viel mehr ein, aus verschiedenen Gründen. Ich nenne euch ein paar. Dieses Wort Elohim wird in der ganzen Bibel sonst nie für Menschen benutzt. Das ist mal ein Grund. Sondern Elohim steht immer für Gott, den einen Gott, für andere fremde Götter oder für sonstige übernatürliche Wesen. Außerdem werden die Elohim ja hier gerade in Vers 6 und 7 mit Menschen verglichen und dieser Vergleich würde wenig Sinn machen, wenn es schon Menschen sind. Dann impliziert Vers 8, dass diese Elohim hier Autorität über die Völker haben. Nämlich wird Gott eben im letzten Vers angeredet mit einer Bitte, er solle über die Erde richten und die Völker jetzt als Erdbesitz haben. Dann, jetzt einer der wichtigsten Gründe, und den führe ich auch etwas mehr aus, es ist auch an anderen Orten in der Bibel von einer solchen Versammlung von übernatürlichen Wesen die Rede, und zwar im Alten und im Neuen Testament. Es gibt viele Beispiele, ich möchte ein paar ganz eindrückliche nennen. Und das erste ist das Buch Hiob. Ich nehme an, die meisten von euch kennen die Geschichte von Hiob. Der Satan trifft Gott und da wird die Versuchung von Hiob ausgehandelt zwischen Gott und dem Satan. Aber was heißt es, gerade bevor der Satan auftritt? Dort heißt es, ich lese vor aus Hiob 1, Vers 6, eines Tages aber kamen die Götter, um vor den Herrn zu treten. Dann geht es weiter, und auch der Satan kam mit ihnen. Aber da versammelten sich also die Götter und traten vor den Herrn. Nun, wörtlich hier sind es die Söhne Elohims, aber es ist gerade passend, dass die Zürcher Bibel hier mit Götter übersetzt. Ein Sohn Adams, nur so als Vergleich, ein Sohn Adams in der Bibel ist auch normalerweise ein Mensch einfach. Und so ja, haben wir eine Parallele, dass ein Sohn Gott auch sehr gut ein Gott sein kann. Das muss jetzt noch nicht ganz einleuchten, aber wir schauen noch etwas weiter, gerade im Buch Hiob. Das gibt nämlich noch mehr Informationen über die Götter oder Göttersöhne. Im Kapitel 38 redet Gott zu Hiob, ist eine dieser letzten Reden, in denen sich Gott dem Hiob offenbart. Und er sagt ihm, Vers 4, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Als ich die Erde gegründet habe, das ist der Kontext. Und dann in Vers 7, als die Morgensterne jauchzten und alle Götter jubelten. Die Morgensterne jauchzten. Also Sterne können jauchzen und die Götter oder die Göttersöhne jubelten. Man kommt hier sehr schnell auf die Interpretation, dass das Engel waren, die bei der Schöpfung dabei waren, aber es ist ein bisschen komplexer, die ganze Sache. Im Neuen Testament werden Engel oft zusammengefasst, beziehungsweise es ist ein Ausdruck für verschiedene Arten von Wesen, aber im Alten Testament ist das, ich würde sagen, etwas mehr differenziert. Also im Alten Testament, wenn ein Engel auftritt, ist das in der Regel einfach ein Bote Gottes. Das ist die Grundbedeutung dieses Wort Engel. Es ist ein Bote und die Göttersöhne sind durchaus etwas anderes. Nun, ein zweites Beispiel für diese Götterversammlung, das ich nennen möchte, steht im 1. Königebuch Kapitel 22. Wir lesen das nicht im Detail nach, aber dort sieht der Prophet Micha Gott auf seinem Thron sitzen und dann, Zitat, bei ihm zu seiner Rechten und seiner Linken stand das ganze Heer des Himmels. Und Gott bespricht dann mit seinem Heer, wie sie in die Politik der Menschen eingreifen sollen. Noch ein weiteres Beispiel. In Hesekiel 28, Vers 2, dort ist die Rede vom Wohnsitz der Götter. Das ist dann wirklich wieder Elohim und nicht Söhne Götter, sondern der Wohnsitz der Götter. Und in Psalm 89, ich glaube, das ist mein letztes Beispiel, aber ich finde es wertvoll, so ein paar Eindrücke zu bekommen von dieser Versammlung um Gott. Psalm 89, Vers 6 bis 8, da heißt es: Die Himmel sollen preisen deine Wunder und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in den Wolken kann sich messen mit dem Herrn? Wer unter den Gottessöhnen gleicht dem Herrn? Ein Gott, gefürchtet im Kreis der Heiligen, groß und furchterregend über allen rings um ihn her. Ich hoffe, so gibt sich ein bisschen ein Bild, nicht ein ganz exaktes, aber ein bisschen eine Vorstellung von dieser Ratsversammlung Eels. Nun schauen wir noch ein letzter Einwand sozusagen an, der eingebracht werden könnte, um zu sagen, doch, das sind Menschen in diesem Psalm 82. Und zwar hat der Herr Jesus selbst diesen Psalm zitiert einmal, und zwar die Aussage aus Vers 6. Ich habe gesagt, Götter seid ihr. Und das ist überliefert in Johannes Kapitel 10, also im Johannesevangelium Kapitel 10. Ich möchte davon ein paar Verse lesen und kommentieren. Jesus geriet da in eine Auseinandersetzung mit Juden und die findet einen Höhepunkt im Vers 30, wo Jesus sagt: Ich und der Vater sind eins. Und jetzt ist wichtig, wie die Juden darauf reagieren. Im Vers 31, sie erhoben nämlich Steine und wollten ihn steinigen. Dann fragt Jesus ja, warum? Für welches meiner Werke wollt ihr mich steinigen? Und sie antworteten ihm: Nicht eines guten Werkes wegen steinigen wir dich, sondern wegen Gotteslästerung, weil du, ein Mensch, dich zu Gott machst. Also sogar die Juden bestätigen, dass Jesus den Anspruch erhebt, Gott zu sein. Dann antwortet Jesus: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Das ist das Zitat aus dem Psalm. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden darf, wie könnt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, nur weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Das Argument von Jesus hier ist so ein wie viel mehr Argument. Also er sagt eigentlich, wenn schon diese im Psalm 82 Götter genannt wurden, wie viel mehr kann dann ich diesen Anspruch erheben? Nun, wenn es hier eigentlich nur um Menschen ginge im Psalm 82, dann würde Jesus ja quasi sagen, schaut, jene Menschen, die wurden auch schon Götter genannt, so kann ich mich doch auch Gott nennen, obwohl ich nur ein Mensch bin. Das wäre dann die Logik quasi. Ja, Menschen können ja Götter genannt werden, also kann ich mich doch auch Gott nennen und wir eigentlich alle. Aber Jesus betont ja gerade seine Göttlichkeit hier. Ich und der Vater sind eins. Und auch danach, im Vers 37, 38, sagt er wieder diese starken Worte, auch, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin und macht sich so mit dem Vater eins. Und dann wollen sie ihn wieder ergreifen, im Vers 39. Also sie erkennen weiter diesen Anspruch, dass er Gott ist. Und die Logik, also für mich zumindest, macht es viel mehr Sinn, dass Jesus eben sich auf Psalm 82 bezieht, auf diese Götter dort, und sagt, das sind übernatürliche Wesen, die Götter genannt werden und auch Söhne des Höchsten. Ich verweise noch auf das Blatt hier in Vers 6. Elohim seid ihr, ja Söhne Elions. Elion ist Gott der Höchste, also übersetzt der Höchste. Söhne des Höchsten seid ihr. Und dann sagt Jesus, ja, und ich, der eine, einzigartige Sohn Gottes, ich kann doch noch viel mehr mich Gott nennen. Also ich würde sagen, auch von Johannes 10 her macht es viel mehr Sinn, dass im Psalm 82 wirkliche übernatürliche Wesen gemeint sind und nicht Menschen. Und jetzt gehen wir zurück zu der Frage, wer denn diese Götter sind, die eben auch Söhne des Höchsten genannt werden. Sie werden Elohim genannt, im Plural. Ja, gibt es denn nun mehrere Götter? Das ist eigentlich jetzt die Frage, die sich aufdrängt. Ja, gibt es denn einen Polytheismus? Da gibt es viele Götter? Und auch diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es kommt darauf an, wie wir Gott definieren. Wir, also mir selbst ging es so, wenn wir Gott hören, dann denken wir doch eigentlich sofort an Attribute wie Allmacht, Allwissenheit, Souveränität. Einfach dieses Absolute, diese Superlative. Und diese Eigenschaften gehören im Alten Testament dem Herrn. Also hebräisch Jahwe als Herr übersetzt, dem Gott Israels. Dem gehören diese Eigenschaften. Und trotzdem, oder daneben eigentlich, ist immer wieder die Rede von anderen Göttern. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die so ein paar Verse in Erinnerung rufen. In den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das war 2. Mose 20. Oder 2. Mose 18, Vers 11. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen gehandelt haben, das ist über sie gekommen. Der Herr ist größer als alle Götter. Und dann noch weitere Beispiele aus den Psalmen. Psalm 86, Vers 8. Keiner ist dir gleich unter den Göttern, Herr, und nichts gleich deinen Werken. Psalm 95, Vers 3. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Und noch das letzte Beispiel, Psalm 138, Vers 1. Ich will dich preisen von ganzem Herzen, vor Göttern will ich dir singen. Und in all den Beispielen, die ich jetzt gelesen habe, steht immer hebräisch Elohim. In diesem Sinn, wie hier, in diesen Versen, ist es auch zu verstehen, wenn in der Bibel steht, dass es keinen anderen Gott gibt oder keinen Gott außer dem Herrn. Ich lese ein Beispiel dazu aus Jesaja 45, Vers 5. Dort heißt es, ich bin der Herr und keiner sonst, außer mir gibt es keinen Gott. Der Herr sagt, außer mir gibt es keinen Gott. Aber das ist kein Widerspruch zu den anderen Stellen, die von anderen Göttern reden, denn auch hier in dieser Aussage geht es um einen Vergleich. Also im Sinne von, es gibt keinen Gott sonst, der so ist wie ich. Jahwe, der Herr, ist einzigartig. Nur so als Hinweis oder Klammerbemerkung, Paulus im Neuen Testament spricht ähnlich, wenn es um die Diskussion ums Götzenopferfleisch geht, im 1. Korintherbrief. Er sagt dort in Kapitel 8 auch, dass es für Christen nur einen Gott gibt. Und trotzdem dann in Kapitel 10, dass man in den heidnischen Opferritualen mit fremden Göttern Gemeinschaft haben kann. Also es gibt diese biblische Spannung von, wir haben nur einen Gott, aber es gibt fremde Götter. Jetzt möchte ich mal ein Zwischenfazit ziehen und ein paar Dinge zusammenfassen. Es war sicher auch sehr viel Information und was ich jetzt gesagt habe, das muss auch nicht alles gleich verstanden werden, sondern es ist einfach mal so, es sind mal so Hinweise, um eben dann vielleicht auch die Bibel etwas anders oder ja, mit einer neuen Brille so zu lesen. Also die Götter, die Elohim in Psalm 82, das sind tatsächlich göttliche, übernatürliche Wesen. Das ist mal so der erste wichtige Punkt. Und dann würde ich zusammenfassend sagen, sie haben übernatürliche Eigenschaften und sie können in unsere materielle Welt hineinwirken. Das zeigt beispielsweise der Vergleich mit Hiob und 1. Könige 22. Und dort sieht man auch, dass diese Götter mehr oder weniger unabhängig von Gott, dem Herrn, handeln können. Es gibt dort Gespräche mit dem Herrn, aber sie handeln dann doch eigenständig. Und jetzt gerade nochmal so eine Klammerbemerkung, weil ich habe jetzt die Götter gerade unterschieden von Gott, dem Herrn. Und um das klar zu machen, diese Unterscheidung, habe ich von Gott, dem Herrn, geredet. Und als ich mich mit dem Thema befasst habe, ist mir dieser Ausdruck plötzlich so aufgegangen. Warum steht im Alten Testament eigentlich so oft Gott, der Herr? Diese Verdoppelung. Ich finde, das macht jetzt eben gerade viel mehr Sinn, weil es eben mehrere Götter gibt. Aber der Herr ist einzigartig und wird abgehoben und unterschieden von diesen Göttern. Noch ein letzter Punkt, das habe ich jetzt zwar noch nicht so besprochen, aber es ist vielleicht auch logisch von dem her, was ich gesagt habe bis jetzt. Diese Elohim, die Götter, können angebetet werden und sie werden auch angebetet von anderen Völkern. Israel aber soll allein den Herrn anbeten und keine anderen Götter neben ihm haben. Ich möchte dazu noch eine Stelle aus dem 5. Buch Mose lesen, um das etwas zu verdeutlichen und auch biblisch zu unterlegen. Im 5. Mose, Kapitel 4, Verse 19 und 20, da kommt ein Gebot an das Volk: Blicke nicht auf zum Himmel und schau nicht auf Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer des Himmels, und lass dich nicht verführen, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Also das Gebot ist nicht, dass man nicht die Sterne anschauen soll, sondern sich nicht verführen lassen, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Dann geht es weiter. Der Herr, dein Gott, hat sie allen Völkern unter dem Himmel zugeteilt. Aber euch hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Schmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein eigenes Volk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Ich finde das ganz eine interessante Stelle. In diesem Gebot ist ausgesagt, dass Gott den Völkern andere Götter gegeben hat. Also die verdrehte Anbetung, das Heer des Himmels anzubeten. Das heißt es, das hat der Herr, dein Gott, den Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt. Und als Abgrenzung davon heißt es, aber dich, Israel, hat der Herr als sein Volk genommen. Nicht alle falschen Götter sind der Teufel. Es ist ein bisschen vielseitiger. Aber vielleicht könnte man auch vor allem aus neutestamentlicher Sicht sagen, dass der Teufel das Haupt oder der Anführer alles Bösen und aller bösen Geschöpfe ist. Der Vater der Lüge. Also, fremde Völker dienen falschen Göttern, nicht dem Herrn. Und ja, wie ist es dazu gekommen und was ist die Aufgabe dieser Götter? Jetzt gehen wir endlich wieder ein bisschen mehr in den Psalm 82 zurück. Dort fordert Gott die Elohim auf. Er weist sie zurecht und sagt ihnen, schafft Recht. Er sagt im Vers 2, wie lange wollt ihr ungerecht richten und die Freveler begünstigen? Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und Bedürftigen verhelft zurecht. Und dann heißt es sogar, wenn sie so weitermachen, also wenn sie schlecht über die Völker richten, dann droht ihnen Gericht. In Vers 7 heißt es dann nämlich, fürwahr, wie Menschen sollt ihr sterben und wie einer der Fürsten fallen. Offenbar haben die Elohim also eine gewisse Autorität über Menschen. Sie werden nicht nur von ihnen angebeten, sondern Gott hat ihnen eine Autorität über die Völker übertragen. Sie regieren über die Völker und tragen Verantwortung für Recht und Unrecht unter den Menschen. Und ich schneide jetzt noch kurz an, wieder um das etwas gesamtbiblisch auch zu bestätigen, was für andere Bibelstellen auch in diesem Sinn verstanden werden können. Also dass diese verschiedenen Götter Autorität haben über verschiedene Völker. Daniel 10 spricht davon, dass verschiedene Nationen jeweils ihre Fürsten haben. Dort ist die Rede von Fürsten. Und diese kämpfen zum Teil gegeneinander. So wird dort berichtet, dass der Fürst von Persien demjenigen von Griechenland gegenübertritt. Und dann noch dem Michael, der ist mit Namen genannt. Und von Michael heißt es dann euer Fürst. Und weil das an Israel gerichtet ist, kann man annehmen, dass Michael dann quasi ein Fürst für Israel war. Und die anderen, da war eben der Fürst von Persien und von Griechenland. Und unter denen kam es zu kämpfen. Aber wie kam es zu diesen verschiedenen Verantwortungsbereichen? Da gibt die Geschichte rund um den Turm von Babel etwas Aufschluss. In 1. Mose 10 und 11 wird berichtet, wie verschiedene Völker entstanden sind zuerst einmal, wie es überhaupt dazu kam. Zuerst hatte Noah Söhne und von den Söhnen gab es Sippen und daraus ganze Völker, aber die sprachen ja noch die gleiche Sprache, also war noch eine starke Einheit da unter den Menschen. Aber dann kam die Rebellion der Menschen mit dem Turmbau zu Babel und Gott hat sich entschieden, die Völker voneinander zu trennen, indem er ihnen verschiedene Sprachen gab. Weil sie sich nicht mehr verstanden, wurden sie zerstreut, also Gott hat sie eigentlich aktiv zerstreut. So. Und darauf nimmt wieder ein ganz interessanter Vers aus dem 5. Mosebuch Bezug, den ich lesen möchte. 5. Mose 32, Vers 8 und 9. Da heißt es, als der Höchste, Elion, wie im Psalm, als der Höchste den Nationen ihren Erbbesitz zuteilte, als er die Menschen voneinander schied, bestimmte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Söhne Gottes. Der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob ist sein Erbteil. Erbbesitz oder Erbteil, das ist Land bzw. Territorium. Dieser Vers bezieht sich also auf den Moment, als Gott die Völker voneinander trennte und ihnen einzelne Gebiete, Territorien zuteilte. Und es heißt hier, Gott bestimmte diese Gebiete nach der Zahl der. Und dort steht wahrscheinlich, weil, wenn ihr mitlest, jetzt in allen Bibeln, Israeliten. Nach der Zahl der Söhne Israels oder nach der Israeliten. Und das ist jetzt eine der ganz, ganz wenigen Stellen in der Bibel, wo es einen Unterschied macht, dass man verschiedene Handschriften, verschiedene Abschriften gefunden hat. Ihr habt sicher davon gehört, wir haben keinen Original Mose, auch keinen Original Paulus gefunden, sondern was wir haben, unser Bibeltext, beruht auf Tausenden von Abschriften. Das ist wunderbar, die Bibel ist extrem gut abgesichert und ich kann keine Zahl nennen, aber die allermeisten dieser Abschriften, die decken sich und machen genau die gleichen Aussagen. Hier aber gibt es einen feinen Unterschied, der meiner Meinung nach auch ja, eine große Rolle spielt. Also, die meisten Bibeln haben hier wahrscheinlich als der Höchste den Nationen ihren Erbbesitz zuteile, also die Menschen voneinander schied, eben das bezieht sich auf die Sprachenverwirrung und die Trennung bei Babel, da bestimmte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Israeliten. Nun hat man aber Handschriften gefunden, die älter datiert wurden und die hier Söhne Gottes haben. Und ich meine, das deckt sich auch mit der griechischen alten Übersetzung des Alten Testaments. Also es ist auch abgesichert auf eine gewisse Weise. diese Alternative, dass hier von den Söhnen Gottes die Rede ist. Ich gehe davon aus, dass dieser Text ursprünglich ist. Die Söhne Gottes und nicht die Israeliten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lese, wie die Einheitsübersetzung diesen Vers übersetzt hat. Und hört einfach mal hin. Die haben nämlich diesen älteren Text aufgenommen. Dort steht in Vers 8, als der Höchste die Völker als Erbe verteilte, als er die Menschen aufteilte, legte er die Gebiete der Völker nach der Zahl der Gottessöhne fest. Und dann gleich noch Vers 9, der Herr nahm sich sein Volk als Anteil, Jakob wurde sein Erbteil. Ich denke, dass diese Verse so viel mehr Sinn ergeben. Der Herr hat ein Volk, das ist sein Erbe, und da sind immer die Menschen und das Land zusammen gemeint. Ja. Das Erbteil, das kann man nicht wirklich auch auseinanderhalten, Land und Menschen zusammen. Und die Göttersöhne, die bekamen auch jeweils ein Volk und Erbe, inklusive Land, das ihnen zugeteilt wurde. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass auch hier in diesen Versen eben gerade von Gott als dem Höchsten die Rede ist, wie im Psalm 82, weil er eben unterschieden wird von den anderen Göttern. Diese Fürsten über Völker, diese Götter, adressiert also Gott in Psalm 82 und zieht sie zur Verantwortung für ihr Richten unter den Menschen. Sie richten eben ungerecht, sie begünstigen die Freveler, welche die Geringen und Armen unterdrücken. Freveler oder Gottlose, wie es vielleicht in anderen Übersetzungen steht, das bezeichnet Menschen, die durch ihr sündiges Verhalten schuldig geworden sind, Menschen, die gegen Gottes Gebote verstoßen. Und das ist genau Asafs Thema. Jetzt machen wir einen weiten Bogen zum Anfang, wo ich erzählt habe, was so die Hauptthemen von Asafs Psalmen sind, diese Ungerechtigkeit unter den Menschen und Gott als Richter. Und die Frage, warum geht es diesen Gottlosen zum Teil so gut und diese armen Unschuldigen, die müssen leiden? Und jetzt zieht eben Gott, der höchste Elion, die Elohim zur Rechenschaft. Er fordert sie auf, Recht zu schaffen. Im Vers 2, 3, 4 hier. Und Vers 5 im Psalm 82, das spricht über die Elohim, es ist eine Aussage über die Götter. Es ist nicht ganz klar, ob hier eher der Psalmist Asaf redet oder Gott, aber jedenfalls die Aussage über sie ist, sie wissen nichts und verstehen nichts. Das heißt nicht, dass sie zu wenig Information hätten und in dem Sinn nichts wissen, sondern es heißt, ihnen fehlt Erkenntnis. Sie verfehlen ihren Auftrag, sie tappen in der Finsternis und sie bewirken wiederum Finsternis auf der Erde. Sie erschüttern die Grundfesten der Erde, sodass die ganze Erde ins Wanken gerät. Und so droht ihnen Gott in Vers 6. Ihr seid zwar Götter, Söhne des Höchsten. Ich habe gesprochen, Götter seid ihr, Söhne des Höchsten allesamt. Ihr seid quasi meine himmlische Familie, sagt Gott zu ihnen. Söhne, meine Söhne, Söhne des Höchsten. Aber wenn ihr so weitermacht, werdet ihr sterben wie Menschen und fallen wie Fürsten. Hier sind jetzt vermutlich menschliche Fürsten gemeint, weil es in Parallele zu Menschen steht. Und der Vergleich ist eben, ihr Götter, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr fallen wie Menschen. Hier tut sich die Frage auf, ja, können denn Götter sterben? Und ich würde sagen, auf jeden Fall können Götter fallen und ins Totenreich verbannt werden. Und das Sterben wie Menschen, das dürfen wir vielleicht halt nicht so materialistisch ansehen. Wie Menschen ist auch interessant, ein kleiner Hinweis wieder aufs Hebräische. Dort steht wie Adam. Adam heißt ja Mensch. Also, Gott sagt ihnen eigentlich, ihr werdet sterben wie Adam. Entschuldigung, sterben wie Adam. Und ja, wie ist denn Adam? Wie sind die ersten Menschen gestorben? Sie wurden zuerst aus Gottes heiliger Gegenwart in Eden verbannt. Dann lebten sie ein sterbliches Leben mit Ausgang im Totenreich, aber nicht im Nichts. Also, ja, sie sind ja nicht materialistisch ins Nichts gestorben, sondern sie sind im Totenreich und warten dort auf die Auferstehung und das letzte Gericht. Und auch dann ist noch nicht alles vorbei. Und ich denke, so können wir uns auch diesen Tod der Götter vorstellen, als ein Prozess des Gerichts. Also wenn hier steht, wie Menschen sollt ihr sterben, dann ist es ein Gerichtsprozess. Wie Fürsten fallen. Und ich komme jetzt zum letzten Vers, zum Schlussgebet. Und ich denke, hier wird es auch wieder am persönlichsten, vielleicht am praktischsten für uns selbst. Weil das gerade eben das Gebet ist, das wir auch sprechen können. Der letzte Vers ist das Ziel des ganzen Psalms und auch die Lösung. Es ist das Anliegen, das auch wir eben zu unserem eigenen machen können und ich denke auch sollen. Es ist der Wunsch, die Bitte, dass Gott selbst wieder die Regierung und das Gericht über die ganze Erde übernimmt. Steh auf, Gott, ist wieder hier klar im Singular. Das ist noch die letzte Erwähnung oder das letzte Mal, wo Elohim steht und es ist wieder klar, der eine Gott gemeint und adressiert. Es ist die Bitte an ihm, übernimm wieder die Regierung über die ganze Erde und halte Gericht. Es ist der Wunsch, dass Gott für Recht und Ordnung schafft und nicht mehr die anderen Götter. Beat Weber, dieser Psalmenkommentator, hat geschrieben, der im Himmel ergangene Urteilsspruch soll auf Erden durchgesetzt werden. Und so, finde ich, klingt Psalm 82 schon fast nach dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich denke, die Bitte ist quasi eine Bitte zur Umkehr von dieser Verstreuung der Völker und von dieser ja, Autorisierung der Götter über sie. Das war 5. Mose 32, Vers 8 und 9 vor allem, das, wo das beschrieben ist. Die Bitte ist, Gott soll wieder die ganze Erde in Besitz nehmen und alle Nationen, nicht nur Israel, alle Nationen als sein Erbe beanspruchen. Denn schließlich gehört ja die ganze Erde Gott. Gott soll diese Götterfürsten doch wieder absetzen, weil sie es eben nicht gut machen, weil sie ungerecht richten und er selbst soll die Herrschaft über alle Völker übernehmen. Das kann heute noch unser Gebet sein und doch wissen wir, dass sich in der Heilsgeschichte einiges verändert hat seit diesem Psalm. Und wir wissen, wie Gott dieser Bitte nachgeht. Denn ich denke, einerseits müssen wir sie immer noch beten, müssen wir diesen Psalm immer noch beten. Und andererseits ist Gott bereits am Werk, diese Bitten zu beantworten und zu erfüllen. Jesus Christus sagte von sich selbst, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht, das heißt auch Macht über die Göttersöhne. Jesus Christus ist der Sohn des Höchsten, der Sohn von Elion. Das wussten zu seiner Zeit schon Engel und Dämonen. Das möchte ich auch noch mit der Bibel belegen, weil ich finde das so schön, wie das zum Ausdruck kommt, dass gerade die übernatürlichen Wesen von Anfang an wussten, wer Jesus ist und dass er eben der Sohn des Höchsten ist. Im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, kommt der Engel Gabriel zu Maria und er sagt zu ihr, das steht in Vers 32, dieser dein Kind, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn des Höchsten. Und ebenfalls im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, trifft Jesus auf einen Dämon und der sagt im Vers 28, ja, ich lese es mit Kontext gleich, als er nun Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder, der Dämon, und rief mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des Höchsten? Also Jesus ist der einzigartige Sohn des Höchsten und er hat die Macht auch über die anderen Göttersöhne. Er sagte weiter: Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Unter den Völkern sollen also aus Frevlern, aus Gottlosen, sollen Jünger werden. Und das ist nur möglich, weil Jesus über alle bösen Mächte triumphiert hat, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Es heißt in Kolosser 2,15: Die Mächte und Gewalten hat er ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt, ja, im Triumphzug hat er sie mit sich geführt. Und ich denke, gerade für solche Verse ist dieses ganze Thema auch wieder ein bisschen ein Augenöffner, weil gerade Paulus, aber auch Petrus, wir sehen das nachher noch, sie haben so oft von diesen Gewalten und Mächten geschrieben. Und wir denken da meistens wahrscheinlich einfach an Engel, aber wir wissen nicht so genau, was damit gemeint ist. Ich denke, es sind wirklich diese Göttersöhne, die so mächtig waren, aber mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus diese ihrer Gewalt über die Völker wieder entkleidet. Dem kann man selbst mehr nachgehen. Ich habe nicht die Zeit und ich denke auch nicht das Wissen eigentlich, wie das jetzt noch zusammenhängt mit dem Satan, der jetzt in gewisser Weise eingeschränkt ist, die Völker zu verführen, sodass die Völker eben erreicht werden können mit dem Evangelium und Gott zurückgebracht werden können als sein Besitz und nicht mehr Besitz der Götter. Es hängt sehr viel heilsgeschichtlich damit zusammen. Genau, aber da habe ich auch selbst noch nicht wirklich den Durchblick. Ich möchte noch auf einen weiteren Vers verweisen, auch so als Beispiel, was das fürs Neue Testament für eine Bedeutung hat, dieses Thema. Im 1. Petrusbrief 3, Vers 22 hat Petrus geschrieben: Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, nachdem ihm die Engel, die Mächte und die Gewalten unterworfen worden sind. Ich denke, das ist für uns einfach zentral, das mitzunehmen. Jesus Christus selbst ist erhaben und hat Autorität über diese Mächte. Und obwohl wir noch in einem Kampf gegen diese Mächte stehen, sind wir auf der Siegerseite. Einfach gesagt. Nach Epheser 6 stehen wir in einem Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, die Mächte der Finsternis. Aber nach Römer 8 können wir gewiss sein, dass nichts von diesen Mächten uns trennen kann. Ich möchte das auch noch im Wortlaut lesen, weil ja, Paulus das viel besser gesagt hat als ich. Römer 8, die letzten Verse: Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Zusage soll uns einfach allen auch den Schrecken nehmen oder die Angst. Wir müssen uns nicht fürchten vor übernatürlichen Gewalten und Mächten. Die sind zwar stärker als wir, aber wir haben den Stärksten auf unserer Seite und nichts kann uns von ihm trennen. Ich möchte damit abschließen und euch einladen in die Zeit der persönlichen Reflexion, wie ihr euch das gewohnt seid. Auch Zeit für eine Antwort an Gott oder um ein paar Gedanken nochmals zu sortieren.